Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und dafür haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen. Und ich sage aber erstmal Hallo Anne.
Hallo Anja.
Wir fragen heute Barbara Geldermann aus. Genau. Barbara, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke. Hallo Anja, hallo Anne.
Hallo.
Freue mich.
Warum haben wir dich heute vor dem Mikrofon? Also nicht nur, weil du unglaublich viel liest auch, das passt natürlich wunderbar, sondern du bist Sinologin und Ostasien-Expertin. Und das finden wir total spannend und haben uns gedacht, wir müssen dich jetzt einfach mal so ein bisschen ausfragen. Also zu deinem Job, was machst du so, warum machst du das, was ist das Besondere? Und da hätte ich jetzt gesagt, wir starten einfach mal gleich kopfüber. Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was ist denn eigentlich Sinologie? Also für all diejenigen, die das nicht so häufig hören und vielleicht auch nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, was macht man denn da?
Das ist eigentlich ein Studium, Sinologie. Ich weiß gar nicht, ob es eine Berufsbezeichnung ist. Man sagt zwar, ich bin Sinologin.
Ja, genau.
Also, genau. Witzig. Ja, das werde ich ja teilweise manchmal gefragt. Eigentlich mein Beruf ist ja eher, dass ich interkulturelle Managementberaterin so bin und mit dem Hintergrund als Sinologin. Sinologie ist eigentlich alles rund um China. Das heißt, das habe ich mal vor langer Zeit studiert in Bonn. Und damals umfasste ein Sinologiestudium klassisches Chinesisch, modernes Chinesisch, also ein Spracherwerb. Dann habe ich aber auch viel über die Geschichte, Philosophie, Literatur, ähnlich wie Anglistik oder Germanistik, nur alles rund um China. Und es ist tatsächlich auch ein relativ altes Studium. Also ist nicht erst seit 50 oder 60 Jahren, schon über 100 Jahre gibt es das Studium Sinologie. Hat eine lange Geschichte in Deutschland. Und ich habe es in Bonn studiert.
Okay. Und wie bist du da dazu gekommen? Also bist du schon immer irgendwie, keine Ahnung, Fan, hat es dich schon immer interessiert? Hast du ganz viel gelesen dazu? Hast du gedacht, das ist mein Traum, das muss ich jetzt machen?
Tatsächlich bin ich gefühlt irgendwie schon von klein an Fan, weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich immer ein großes Interesse. Um mal so zu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht mehr die Allerjüngste bin. Das heißt, zu meiner Zeit nannte man das Fach Sinologie auch noch ein Orchideenfach. Also weil es so selten war. Und ich habe das ja, wie gesagt, in Bonn, wir waren ganz klein, alles ganz, ganz klein. Also wir hatten auch nur zwei Professoren zur Auswahl. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ich hatte als Kind, es gab so eine Reihe von Diederich, wir sind hier im Buchplausch, Märchen dieser Welt, und da gab es auch ein chinesisches, also über China chinesische Volksmärchen, und das fand ich das Beste von allen. Dazu, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich das Buch Jim Knopf, das fand ich irgendwie, es hat mich immer, wenn es irgendwie mit China ging, es hat mich so ein bisschen angetriggert, und dann werde ich jetzt ja auch oft, dass natürlich gefragt werde, tatsächlich ist es einen, in den 80er Jahren gab es in der ARD, gab es ja noch nicht so viele Fernsehsendungen, aber es gab eine Serie aus Japan, die hieß Die Räuber vom Liangshangpo, und das ist eine Verfilmung eines der Klassiker der chinesischen Literatur, also wie bei uns, weiß ich, Goethes Faust oder so, das ist Die Räuber vom Liangshangpo. Das ist so eine fast ähnliche Geschichte wie Robin Hood. Und das fand ich ganz toll. Ah. Also wenn ich heute noch die Musik höre, dann habe ich dieses Sonntagnachmittag-Gefühl. Ja, und dann habe ich natürlich irgendwann gewusst, ja, wie komme ich dann dazu, habe ich mich damit beschäftigt. Es war auch so in der Zeit, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, war es auch nicht so, dass man sich so, viele haben irgendwas, das gemacht, was sie eigentlich wollten, weil wir waren ja so viele. Und gar nicht so zielorientiert, und eigentlich auch von meinem Elternhaus her war das eigentlich immer, wurde das sehr unterstützt, dass ich machen sollte, was mir so liegt, wozu ich Lust habe, und dann sieht man halt später, was man damit machen kann. Ich hatte gar keine Angst, das zu beginnen, und hatte mich dann auch sehr zielstrebig, also einerseits mache ich die Dinge auch sehr gerne sehr zielstrebig, hatte mich dann schon, bevor ich Abitur gemacht habe, erkundigt, wo kann man das studieren, und ja, und dann, ich komme selber ja aus Köln, da konnte man das auch studieren, aber nur, das war damals, wie gesagt, Orchideenfach, nur alle zwei Jahre beginnen, und in der Nachbarstadt Bonn, die hatte einen ganz tollen Ruf, auch für Sinologie, das hat mir dann sehr gut gefallen, weil es dann auch schon diesen modernen Zweig gab, also mit modernem Chinesisch. Ja, da bin ich erst ein Jahr nach Frankreich, und danach habe ich dann mit Sinologie, und schon eigentlich auch die ganze Zeit, schon mit 16 angefangen, dann auch tatsächlich alle möglichen Bücher, die mit China oder aus China, die es in der Übersetzung da gab, zu lesen. Also mich irgendwie vorzubereiten, was man eigentlich nicht so richtig kann, weil ja, es war ja damals auch tatsächlich so üblich, dass keiner meiner Kommilitonen Wir sprachen alle kein Chinesisch. Also wir waren alle, haben damit begonnen. Das ist natürlich auch ein Unterschied zu Anglistik oder Romanistik. Das ist in diesen asiatischen, ostasiatischen, das vielleicht auch nochmal dazu, also das Gebäude in Bonn, ich weiß nicht, ob der die eine oder andere das kennt, das zentrale Gebäude der Universität ist ja das Schloss, das Bonner Schloss. Und die Sinologen ganz direkt am Rhein, ein Flügel, oben unterm Dach war das sinologische Seminar. Genau so, wie man sich jetzt, glaube ich, gerade vorstellt. Darunter waren die Indologen, gegenüber die Tibetologen, darunter die Japanologen, ja, so war das. Ja.
Und wie gut spricht man dann nach so einem Studium? Weil das ist ja jetzt auch nicht vergleichbar mit Englisch lernen.
Nein, nein. Also es ist sehr üblich, natürlich auch wie bei den anderen Studien, dass man dann zum Studium, entweder ging man damals, heute in die Volksrepublik China. Ich bin dann nach Taiwan gegangen zum Studium, weil ich auch immer ein großes Interesse an den Langzeichen hatte. Ja, und von da an, nach meinem Studium, das ist jetzt über 30 Jahre her, bin ich... Also man muss am Ball bleiben. Das war auch damals schon so, dass mein Professor gesagt hatte, ja, es ist wie so ein Teppich, der sich immer weiter, der eigentlich nie endet. Also Chinesisch ist schon eine schwere Sprache, würde ich jetzt auch noch im Nachhinein sagen. Aber man muss immer, immer dabei bleiben. Nur durch immer wieder hinfahren, mit Leuten sprechen und schon eine Herausforderung. Und komischerweise fand ich jetzt nicht das Zeichenlernen die größte Herausforderung, sondern tatsächlich das Aussprechen. Weil vielleicht wisst ihr das ja, dass Chinesisch ja so eine tonale Sprache ist. Das heißt, es unterscheidet sich durch verschiedene Töne. Mhm. Und jeder Mensch hat ja verschiedene Begabungen. Bei mir ist das eher, glaube ich, das Visuelle und weniger, ich habe nicht so ein musikalisches Ohr. Also das ist mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen. Aber auch war vielleicht noch ein Punkt, also viele, die das mit großer Begeisterung begonnen haben, haben das dann tatsächlich auch abgebrochen, als sie dann mal in China waren oder in Taiwan, weil dann kam so ein Realitätscheck. Und das war bei mir genau anders. Also als ich das erste Mal 1990 dann in China war und ich konnte mich auf Chinesisch unterhalten, das war dann auch wirklich noch anders als mit Englisch oder Französisch, dass ich dann irgendwie Essen bestellen konnte, nach dem Weg fragen. Das war einfach ganz toll. Und dabei bin ich dann auch geblieben. Mein Weg hat dann zwar eine andere Richtung genommen, da werden wir wahrscheinlich ja später drüber sprechen, aber das waren so die Anfänge.
Ja, genau. Dann wäre natürlich die nächste Frage, wie geht's dann nach dem Studium weiter?
Ja, wollte das jetzt die ganze Geschichte hören. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
Naja, also ab wann hattest du eine Idee dazu, was du mit deinem Studium machst? Ich meine, ich glaube, man lernt ja während so einem Studium ja viele Facetten kennen. Ja, also da hat man, glaube ich, wirklich eine Menge Inspiration. Aber du hast ja deinen Weg ja gefunden. Genau, da ist die Frage halt vielleicht, warum, was war es denn, ja?
Also tatsächlich zu der Zeit gab es eigentlich, also keiner, also 1990, 89, 87, da war China, es hatte sich ja gerade geöffnet, 82 fing das an mit der Öffnung, 92 spricht man davon, da begann das mit dem rasanten Aufstieg Chinas, es war also noch gar nicht abzusehen, um nochmal zu verdeutlichen, 1990, als das erste Mal in China war, da in Peking, da gab es praktisch keine Autos. Also das ganz Peking war auch im blauen Himmel, war voller Fahrräder und so E-Busse, das kennt man auch so aus der ehemaligen Sowjetunion und diese Busse, die mit dem Strom. Und so war es da. Und 92 war das nächste Mal dann schon, hatte ich beruflich in China zu tun. Da komme ich jetzt auch zu, was ich dann eigentlich mein Plan war. Und da sah man schon über vereinzelt auch vor allen Dingen so japanische Autos. Und der Santana VW war eine Volksgeschichte. Das waren die üblichen Taxen. Das gab's dann zu der Zeit. Ja, und mein Plan, ich hatte auch schon da wieder einen Plan. Ich habe schon während meines Studiums, ich habe ja nicht nur, man musste damals, weil das Studium ja natürlich, ich habe Magister gemacht. Das hieß damals so, also es gab keinen Bachelor und einen Master. Und da musste man auch zwei Nebenfächer studieren. Und im Nebenfach habe ich, jetzt kommt es noch komischer, orientalische Kunstgeschichte und vergleichende Religionswissenschaften studiert.
Das ist eine tolle Mischung.
Interessant auf jeden Fall. Man liest sehr viel, es macht sehr viel Spaß. Ich hatte schon während des Studiums Praktikas gemacht in Museen und Kunsthandel als Studentin gearbeitet in Köln. Bei Lempertz, Ostasiatiker. Also mein Ziel war es, was mit Malerei, mit Kunst zu machen, chinesischer. Hatte dann auch mal nach meinem Studium tatsächlich direkt eine Stelle. Also dieses, dass man in die Wirtschaft ging, das war eher eigentlich noch nicht so üblich. Also es gab dann diesen akademischen Weg, sowas. Oder auch zum Radio, irgendwas mit Kultur. Es gab auch Leute, die dann schon zu Siemens gingen, aber das war noch so ein bisschen, oder dann Trainee gemacht haben bei einer Bank. Das waren so die üblichen Sachen, ja. Und da wird es jetzt ein bisschen bewahrt. Ich hatte damals schon meinen Freund, meinen jetzigen Mann, der ist Agraringenieur und der ist nach Bonn mit seiner ersten Stelle, nach Berlin, Entschuldigung. Und dann waren wir erst getrennt und ich habe dann in Köln angefangen zu arbeiten. Und, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann habe ich das, die Stelle gekündigt und bin nach Berlin. Erstmal mit gar nichts. Dann war es so, dass ich eigentlich auch promovieren wollte. Das war auch ziemlich üblich. Man konnte damals sogar noch, ich glaube noch ein bisschen vor mir, gar nicht den Magister machen, sondern direkt promovieren, also ein Promotionsstudium. Da sieht man also, dass es ein übliches Promotionsstudium war. Und ich hatte auch schon, weil jetzt wieder die vergleichenden Religionswissenschaften, ein Angebot oder eine Idee oder ein Professor, der mit das mit mir machen wollte, war über die Seidenstraße. Naja, jetzt saß ich hier in Berlin ohne Netzwerk, ohne eine Idee erstmal und bin dann, wie das Leben so spielt, das will ich jetzt auch alles gar nicht im Detail erzählen, habe dann viele Jahre am Moses-Mendelssohn-Zentrum für jüdische Studien in Potsdam gearbeitet und habe da dann auch promoviert gemeinsam. So, das war meine Promotion. Also das ging dann auch mal in wieder eine ganz andere Richtung. Ja. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch viel damit gearbeitet und dann entstand die Idee, also es ist mit dem Interkulturellen, das kam erst, so würde ich sagen, Anfang 2010 oder so, dann entstanden auch die ersten Studiengänge. In München zum Beispiel konnte man interkulturelle Kommunikation dann studieren und das habe ich dann auch mitbekommen und gedacht, oh, das ist ja genau mein Ding, weil eigentlich ja ich immer so zwischen den Welten war, auch in meiner Doktorarbeit damals und eigentlich aber auch nicht so damals dachte, okay, das mit der Lehre und dieses mit dem alten China, das macht mir zwar viel Spaß, aber ich bin halt auch gerne mit Menschen zusammen und mich interessiert tatsächlich auch wirtschaftliche Dinge, und so ein Brückenkopf zu sein, ja, und dann habe ich begonnen, ganz sehr, sehr früh schon in dem Feld interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Trainings, dann in Bezug zu China und habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Das hat dann auch, war natürlich auch wieder ein Kaltstart, ähnlich wie damals, als ich nach Berlin gekommen bin. man kommt ja normalerweise dann so aus der Wirtschaft, also ich musste mir dann natürlich dann hier auch ein Netzwerk aufbauen, das hat auch ein bisschen gedauert, aber es war auch dann doch erfolgreich und bin dann in die eine meiner ersten Regionen, wo ich tätig war als interkulturelle Beraterin oder Trainerin, war in dem Raum Sachsen, also Dresdner Raum, das war ja diese Halbleiterindustrie stark. Ja, da bin ich dann da so reingerutscht und ich bin gerne gereist, das ist logisch bei dem Studium, viel in Ostasien, auch die ganze Zeit da unterwegs, habe da auch ein starkes Netzwerk und dann machte das auch Sinn, weiterzuschauen, nicht nur nach China und Taiwan und Hongkong und Singapur, sondern auch Malaysia, Südkorea, Japan und das ist auch eine perfekte Mischung für die Maschinenbau, Halbleiterindustrie. Das waren so der Anfang, weil man bleibt mit, also hier der typische deutsche Mittelstand, dann aber auch die großen Unternehmen. Ja, so hat das alles begonnen. Viele Jahre jetzt zusammengefasst.
Ja. Ja, so wirklich im Schnelldurchlauf, ja. Welchen Herausforderungen begegnen denn westliche Unternehmen, wenn sie zum Beispiel nach China, nach Japan, nach Südkorea expandieren möchten? Was sind denn das? Also warum braucht man denn eigentlich so ein interkulturelles Training dafür?
Ja, das ist natürlich, kann sich jetzt, sag ich das schon sehr viele Jahre machen, könnt ihr euch auch vorstellen. Und weil ich ja eben erwähnt habe, dass seit 92 China geöffnet hat, erst, also war vorher offen, aber da ging ja das richtig los mit diesen Sonderwirtschaftszonen und dass dann deutsche Unternehmen nach China gegangen sind, investiert haben, sind natürlich die Herausforderungen, wechseln sind andere, manche sind gleich geblieben. Also zum Beispiel die Kommunikationsprobleme, obwohl wir alle miteinander Englisch sprechen und es mittlerweile auch hier in Deutschland, dass sich die Ausbildungslandschaft, was China angeht, sehr verändert hat. Also man, wisst ihr wahrscheinlich auch, man kann ja schon, manche Grundschulen bieten schon Chinesisch an. Es gibt sehr viele Schulen, die haben Kooperationen mit China und auch in China die Englischkenntnisse. Viele Chinesinnen sind in der ganzen Welt unterwegs. Also ich arbeite auch in der Uni, das habe ich gar nicht vergessen zu erwähnen, habe auch viele chinesische Studierende. Also die Situation ist eine komplett andere. Natürlich gibt es dann auch andere Herausforderungen. Trotzdem ein paar Herausforderungen, wollte ich sagen, sind immer die gleichen. Wie vertraue ich? Wie kann ich vertrauen? Also der chinesischen Seite doch teilweise sehr von einer anderen Richtung herkommt. Und die chinesische Seite auch der vielleicht deutschen Seite oder der europäischen Seite. Wie schaffe ich Vertrauen? Ja, dann natürlich diese ganz klassischen Sachen jetzt nur auf China bezogen, weil man wirft jetzt alles zusammen. Japan, Südkorea, Taiwan, Hongkong ist natürlich sehr unterschiedlich. In China speziell sind natürlich auch viele Herausforderungen, regulatorische, wirtschaftliche. Da ändert sich sehr viel, sehr schnell. China ist immer, also, ja,
es gibt auch
ein Wort, China Speed. Es ist so, weil ich ja zum Beispiel konnte ich ja jetzt die letzten Jahre Corona-bedingt nicht nach China reisen, war dann letztes Jahr das erste Mal wieder in China und da hat sich natürlich unglaublich wieder viel getan. Gefühlt mehr als in anderen Ländern. Also das ist auch für die Unternehmen eine Riesenherausforderung. Natürlich am Anfang war wir sehr viel, da kam man dahin, wir waren weit, weit vielleicht voraus. Das ist jetzt ein ganz anderes Bild. Jetzt sind Chinesen und chinesische Unternehmen in vielen Feldern würde ich sagen, eher weiter, viel weiter als wir. Also die Rolle hat sich auch gewechselt. Und schaut mal nach Südkorea, hat ja eine ähnliche, wahnsinnige wirtschaftliche Entwicklung hingelegt, finde ich, wie China. Korea auch erst so seit 80er Jahren begonnen. Und Japan ist ja schon viel länger dabei. Und natürlich Japan und Südkorea haben ähnliche kulturelle Grundlagen wie China, aber sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich und auch was die Herausforderungen für deutsche Unternehmen da angeht. Aktuell eine Herausforderung, also es war auch immer, ist zum Beispiel, wie finde ich, früher war es so, dass man als deutsches Unternehmen gerne Expats, also Deutsche oder hier Europäer nach China entsandet hat. Jetzt wird mehr und mehr, ist es so, dass man natürlich auch Chinesinnen mit diesen Gott sei Dank, in die Position besetzt. Aber wie finde ich vertrauenswürdige Mitarbeiter vor Ort, Leute, die auch die deutsche Kultur verstehen? Wie spreche ich miteinander? Ich habe ein Team in China, ich habe ein Team in Deutschland. Ja, wir sprechen zwar Englisch miteinander, es ist virtuell. Was sagen, wird wirklich verstanden, was von meiner Seite kommt, in die eine wie die andere Richtung. Ja, das sind so alles meine Aufgaben, sehr vielfältig. Ja.
Und du hast ja gesagt, du hast deinen Fokus jetzt schon auf Südkorea und Japan erweitert. Wo ist denn da der Unterschied zu China? Also es wird ja trotzdem nicht, du wirst ja trotzdem nicht die gleichen Herausforderungen bei beiden haben, oder? Gibt es da auch Unterschiede?
Na klar, also weil die eine Herausforderung ist, dass viele denken, das wäre das Gleiche. Das ist immer gesagt, okay, einmal ein Ostasien-Training bitte. Halber Tag am besten. Oder es ist ja auch so, dass häufig habe ich Teams sozusagen auch aus diesen verschiedenen Ländern. Ja, es gibt natürlich die politischen, wirtschaftlichen Rahmendinge, sind unterschiedliche Systeme. Das ist vielleicht erstmal das Thema Nummer eins, würde ich sagen. Dann sind das auch, also es ist eher anders als in Europa. Nimmt man jetzt Spanien, Frankreich, Italien, uns ist allen klar, sehr unterschiedlich. Trotzdem können die auf eine, ist eine romanische Sprache, gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten. Aber das ist zum Beispiel bei China, Japan und Südkorea schon mal nicht so. Also die hatten die Ähnlichkeiten kommen daher, dass sowohl Japan als auch Südkorea kein eigenes Schriftsystem hatten vor langer, langer Zeit und dann das Chinesische übernommen haben mit den chinesischen Schriftzeichen, aber die Sprachen nicht miteinander verwandt sind. Dann könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, dass es auch Herausforderungen sind. Und mittlerweile weiß man ja, es gibt unterschiedliche dann auch Schriftsysteme, so in Japan. Das zum einen. Also das ist schon mal unterschiedlich. Dann wurde auch, deswegen auch Ostasien, viel über die Sprache und die Schrift aus China ist dann natürlich nach, ähnlich wie Rom und Griechenland, haben auch Korea und Japan geprägt. Also der Buddhismus, der Konfuzianismus, der Daoismus, also viele kulturelle Werte und die haben sich dann in den Ländern natürlich, Korea hat einen ganz anderen, hat das genommen und was ganz anderes rausgemacht, Japan auch. Aber für alle drei Länder zum Beispiel gilt, dass sie sehr, also immer noch, auch wenn man es jetzt wieder auf die Unternehmen und auf das Miteinander geht, eher hierarchisch orientiert sind. Das heißt Positionen, wie Leadership, das Thema Teamarbeit, wer darf mit wem sprechen? Wie darf ich mit jemandem sprechen? Welche Worte verwende ich? Das ist bei allen dreien tatsächlich. Also da würde ich sagen, aber da gibt es Abstufungen. Vielleicht so auch das Thema Gesicht. Das kennt vielleicht jeder. Gesicht verlieren, Gesichtsverlust, Gesicht gewinnen. Das ist ein großes Thema in allen drei Kulturen und Ländern. Und hat aber in Japan noch eine andere Ausprägung als in Korea und in China. wenn ihr China an China denkt, China ist so groß wie Europa. Und ja. Wir reden jetzt von China, wir reden von Korea und von Japan, aber ihr müsst euch einfach mal China als Europa vorstellen und darüber nachdenken, Finnland und Süditalien, die Ähnlichkeiten und die Gemeinsamkeiten. Und Harbin im Norden von China und ja, Kanton Guangzhou in Südchina. Dann weiß man auch, wo wieder, also auch China selber hat natürlich, bietet verschiedene ja. Herausforderungen. Und genauso ist es natürlich auch mit Südkorea. Da gibt es auch noch Nordkorea. genau, Unterschiede. Ich würde sagen, in Korea habt ihr vielleicht auch schon diese ganzen großen Unternehmen, die wir hier kennen, Samsung, Hyundai und so, das sind sehr oft Familienunternehmen, sogenannte auch Mischkonzerne, also die bieten nicht nur Autos und Kühlschränke an, Fernseher, Unternehmensberatung, und das sind die sind auch sehr hierarchisch strukturiert. Mhm. Aber das sind Privatunternehmen.
Das ist so irre, oder? Wenn man so an Hyundai denkt oder auch LG oder Samsung oder so, denkt man doch nicht, hä, Familienunternehmen, oder? Das ist so, ja, die sind riesig. Ja.
Ja. Und in China ist es so, dass es natürlich, da gibt es Staatsunternehmen, große Staatsunternehmen und natürlich auch viele Privatunternehmen. Und manchmal ist der Übergang fließend und da müssen wir jetzt auch gar nicht so tief hineingehen. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das natürlich auch Unterschiede sind, inwieweit der Staat, also auch wenn man jetzt vergleicht, was gibt es da für Besonderheiten auch vielleicht in der Digitalisierung oder welche Trends oder was wird gefördert, dann ist das natürlich in Korea und in Japan auch von den Unternehmen selber, also den großen Unternehmen, entweder sind das Aktiengesellschaften oder Familienunternehmen. In China wird natürlich, ist der Staat der Motor. Also wo investiere ich, was das ist, eine Planwirtschaft, ja. Mit chinesischem
Kann
Touch.
Kann ich gar nicht vorstellen eigentlich, gell? Also diese riesige Wirtschaft, ja, ist verrückt, echt.
Ja, aber das hat, ich meine, gehen wir nochmal zurück von dem, was ich am Anfang erzählt habe. Vor 30 Jahren, ich meine, man konnte bestimmte Dinge ahnen, aber so wie es jetzt aussieht, also für mich, manchmal noch unbegreiflich. Und Japan und Taiwan waren ja so diese Vorreiter schon. Singapur, die ist schon so eine als ernstzunehmende Konkurrenz auch, Autos, und natürlich auch sehr ähnliche Dinge. Toyota, wie lange hatten die gebraucht, hier auf dem europäischen, deutschen Markt eine Akzeptanz? Und es ist natürlich, dann kamen die koreanischen Autos, die auch jetzt jeder kennt. Und jetzt kommen die chinesischen Autos, Automarken. Das ist ja jetzt gerade DRM, da kann man ja auch hinten an den Bannern sehen. Auch chinesische Marken.
Ja.
Und Build Your Dream. By We. Es ist neu, es ist anders. Und das ist so ein bisschen meine Rolle, zu sehen, okay, wo kann ich auf beiden Seiten, weil es ist ja nicht nur die deutsche, europäische Seite, die teilweise vor Fragen steht. Und auch Wirtschaft ist natürlich, also es klingt dann so, das sind ja nicht zwei Kultur, Wirtschaft, Sprache, sind ja nicht zwei getrennte Felder, die nichts miteinander zu tun haben. Man kann ja, das ist ja logisch. Sieht man jetzt auch, ob ein Auto Erfolg hat oder nicht, hängt viel damit zusammen, wie verkaufe ich das, wo sind die Bedürfnisse, das ist alles kulturell, ja, wie vermarkte ich es, auch Kommunikation und so weiter.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Autos ist jetzt gerade das nächste Thema in China. Welche Innovationen, die gerade so kommen, interessieren dich denn am meisten?
Ja, ich war jetzt schon zweimal seit Ende letzten Jahres in China und das erste Mal habe ich eine Unternehmerreise damit begleitet und es ging in die Ecke Guangzhou. Und es gibt in China so Regionen, das ist auch ein bisschen anders, glaube ich, als bei uns und auch vielleicht auch in Japan. Wir haben vielleicht auch jetzt Ruhrgebiet oder so oder jetzt hier Baden-Württemberg, da ist auch Automobilindustrie sehr stark, Mittelstand, Familienunternehmen. Sowas gibt es auch eher in Japan und in Korea. Und China ist noch ein bisschen anders, weil das wird ja alles vom Staat gelenkt und da gibt es dann so bestimmte Zonen, die besonders gefördert werden und die haben besondere Schwerpunkte. Und ganz bekannt ist ja hier Shenzhen, das ist direkt an der Grenze zu Hongkong. Das ist, also ich kenne Shenzhen auch noch als Dorf, aber es ist einer der, also Digitalisierung, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, alles, was damit zusammenhängt. Es ist einer der, also kennt wahrscheinlich auch alle hier Huawei, die Marke, Das ist alles, also es ist sehr Zukunfts-, also wie so eine Zukunftswelt. Und Guangzhou ist gefühlt, wenn man chinesische Verhältnisse sieht, jetzt gar nicht so weit davon entfernt, weil das ist alles noch Teil dieses Perlflussdeltas. War auch die erste Region, die wirtschaftlich nach vorne ging. Und wie gesagt, auch um Kanton rum gibt es verschiedene Schwerpunkte, unter anderem auch die künstliche Intelligenz, das ist natürlich super spannend, Robotik, was da alles mit zusammenhängt und hier autonomes Fahren. Das gibt es natürlich auch in Deutschland, das gibt es auch in den USA und überall, aber es wird dann noch mit einem ganz anderen Energie und natürlich einem ganz anderen Investment durchgezogen. Und ich hatte dann auch die Gelegenheit, die Robotaxis zum Beispiel, die fahren dann in Guangzhou da rum und ich bin auch mit so einem Bus gefahren. Das war schon faszinierend. Dann haben wir auch, ist ja Südkorea, Hyundai, die haben ein Riesenwerk da in der Nähe von Guangzhou, auch ja, Wasserstoff. Die Japaner sind ja Vorreiter mit Toyota. Das finde ich auch super spannend. Auch diese unterschiedlichen Unternehmen dann auch in China zu sehen. Gibt es auch unterschiedliche Kulturen. Also als man dann in das koreanische Werk gegangen ist, ist schon was anderes als im chinesischen Werk. Das ist ja auch jedes Unternehmen hat
einen Unterschied. Inwiefern?
Ja, zum Beispiel? Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil man sieht es, wie es eingerichtet, wie die Leute sich verhalten. Also ja.
Okay. Ja, mega spannend. Ja. Meinst du, dass, also wenn wir jetzt mal so Richtung Korea auch mal kurz denken, weil das treibt uns ja irgendwie auch alle immer um, dass der Erfolg dieser südkoreanischen Popkultur, ja, also so K-Pop, K-Drama und so, dass es auch so das internationale Geschäftsumfeld beeinflusst, also die Sicht auf ein Land, die den Umgang auch miteinander oder die Ideenfindung, was auch immer, dass es auch so ein bisschen so einen Einfluss hat. Ich meine, da ist ja Südkorea ja schon so ein bisschen outstanding, ne? Also sehr speziell. Also ich weiß nicht, es gibt auch J-Pop, ja, aber das ist irgendwie, glaube ich, noch nicht so angesagt wie K-Pop, ja, oder K-Drama.
Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja aus Hongkong auch lange schon, also Hongkong auch jetzt in Bezug auf Filme, sagen wir mal, in Ostasien selber ist sehr führend, aber ich glaube, hier kennt vielleicht Jackie Chan und Martial Art ist das weniger, oder wie hieß damals der Film aus Hongkong, ganz berühmt, ein Filmemacher. In the Mood of Love zum Beispiel, schon lange her, aber das war so ein bisschen das Hongkong-Bild. Ja, aber Südkorea hatte auch in schon die ganze Zeit, die ich auch mit China zu tun habe, war Südkorea war immer so ein bisschen wie Italien und Frankreich. Also Mode, Filme, in Fashion, es gibt K-Fashion schon sehr, sehr lange in Ostasien, ein Riesenthema, hat hier noch gar kein Mensch von gehört. Und ich glaube, so vor vielen Jahren, ich glaube, das kam mit diesem Gangnam-Style, dass plötzlich vielleicht auch der Letzte hier mal was von Südkorea hört und dass es vielleicht modern ist und was Eigenes aufbaut. Und da sieht man ja auch, das ist was ganz Eigenes. Also die nehmen natürlich Dinge, die da, und selbst wenn wahrscheinlich keiner, ich finde es schon sehr, sehr faszinierend, weil man fragt sich schon, also auch in meinen Trainings oder wenn ich Leute coache oder berate und ich frage mal, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen chinesischen Kunden habe oder einen koreanischen oder einen japanischen Kunden habe und frage, was kennen Sie hier aus Deutschland? Und dann kommt ganz, ganz viel. Also auch, man ist immer wieder überrascht und beschämt, ehrlich gesagt, was an Literatur, Filmen, Geschichte, das Wissen, was da vorherrscht. Und dann ist es sehr ernüchternd und sehr traurig, was dann von unserer Seite kommt. Vielleicht über Japan noch ein bisschen mehr, aber Korea ist, glaube ich, schon ein weißes Blatt gewesen. Und ich denke mal so, die alten Kultur Koreas ist weniger bekannt, aber Korea ist modern. Und ich kann auch feststellen, so aus meinem Umfeld, auch ich hatte ja gesagt, auch mit der Hochschule, also Studierende, ich kenne sehr viele Studierende, der Austausch ist sehr beliebt auch, um ein Semester nach Südkorea zu gehen. Das hat man natürlich China und so auch, aber ja, es ist ganz anders angekommen und sehr faszinierend, dass es so einen Trend macht, weil wir schon eher immer aus so einer europäisch-US-amerikanischen Brille auf die Welt gucken. Ja. Natürlich überall in der Welt, vielleicht mal einen Trend auch mit Bollywood oder so, dass man dann aus Indien, aber das hatte dann auch eher noch immer so ein bisschen folkloristischen Touch, während ich denke mal so dieses K-Pop und auch mit der Kosmetik, mit der Fashion, viele Bücher, wir reden ja auch hier über Bücher, es gibt ja, das kannst du ja auch sehen, wie viele Bücher übersetzt werden, auf Netflix, Serien, Sichtbarkeit und auch Begeisterung auslöst.
Also wir haben zwar jetzt hauptsächlich Südkorea als Beispiel angeführt, aber ich finde, dass Japan auch schon so einen Hype hat oder hatte, jetzt vielleicht eher bezogen auf Videospiele und Anime, Manga. Aber China hat nicht so einen bestimmten Punkt, in dem es jetzt, sag ich mal, in Europa oder auf dem westlichen Markt generell mit dem es assoziiert wird, oder?
Vielleicht so als Pop-Trend weniger. Natürlich in der Wirtschaft ist China, an China kommt keiner vorbei. Klar, also das ist das Mächtigste, würde ich sagen. Ich meine, auch mit der Seidenstraßeninitiative, die Belt and Road, also die, sagen wir mal, ist mit Japan schon sehr, sehr kraftvoll, China. Klar, man verbindet hier mit China immer noch eher dann, keine Ahnung was, Restaurants. Früher auf der Berlinale gab es auch schon viele chinesische Filmemacher, aber das ist auch leider, das finde ich auch so ein bisschen traurig, muss ich ja sagen. Es gab mal mehr Übersetzungen auch aus China. Kommen wir vielleicht auch noch zu einem Thema, welche Bücher man empfehlen kann oder so, aber gibt es ja ganze Menge hier zeitgenössischer, toller Literatur aus Südkorea und Japan. Also Sichtbarkeit, was jung und was neu ist oder Frauenthemen, Gleichberechtigung, Popthemen, gesellschaftliche Themen. Da ist Südkorea die Wahrnehmung ganz anders als China. Da hat man dann eher, okay, so politische Themen oder kulturelle Themen. Aber ist eine andere Wahrnehmung tatsächlich. Mhm. Oder Mode. Ich meine, China ist auch, also wenn man nach Shanghai geht oder Mode spielt ein Riesenthema. Und die haben auch, es gibt auch in China jetzt einen Trend, zum Beispiel, das heißt Hanfu, dass man also sich auch so einen ganz eigenen Modestil und dass man Kleider oder Fashion aus der Han-Zeit oder aus der Tang-Zeit, also aus der chinesischen Geschichte, bestimmter Stil. Aber es geht nicht so in die Welt, also als Sinologe und Leute, die China interessiert sind, man kennt es und es ist auch sehr, sehr schön und ich kenne auch einige Marken, aber es hat natürlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Südkorea.
Aber könntest du dir schon vorstellen, dass es mal ein Thema gibt, mit dem China auch hypen kann? Also die Popkultur?
Ja, also ich denke mal Mode, also es gibt schon tolle Marken aus China, warum und auch Popkultur, keine Ahnung, aber ich bin jetzt nicht so, Peking Oper kann ich mir jetzt nicht so als, ich kenne eher so klassische, ich kenne auch so ein paar, also dieses, ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartnerin, kenne ich mich so wenig aus, muss ich gestehen, ist jetzt auch nicht mein großes Interesse, ich kenne dann eher so ein bisschen so klassische, chinesische Musik, die ist tatsächlich sehr, sehr anders. Aber das ist die südkoreanische und japanische auch. Ne? Die haben das aber anders geschafft. Ja.
Das stimmt, ja.
Sich viel anzugleichen. Aber ich sag niemals nie, ich weiß es nicht. Also es kommt vielleicht. Also wir sind, wie gesagt, da auch sehr überrascht. Was ich hätte auch nicht, wir hätten ja auch vielleicht noch vor 10 Jahren das nicht von Südkorea gedacht.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schwenk zurück machen, wenn du mit Geschäftskunden, wenn du da Schulungen machst, Beratung und ne, die so mitnimmst, einfach in jeweils die andere Welt. Was gibt's denn, also wenn jetzt ein Geschäftsreisender sich jetzt aufmacht nach China, sagen wir mal, oder nach Südkorea oder nach Japan, was sollten denn Geschäftsreisende beachten? Also ist es, und vor allem erste Frage noch davor, ist es sehr viel anders, als wenn jetzt wir so als Privatpersonen dahin reisen? Gibt es so Dinge, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, das ist ein No-Go, das sollte man auf keinen Fall machen? Oder hey, wenn ihr dahin reist, dann?
Ja gut, das sind immer die Fragen. So ein bisschen so ein rotes Tuch für viele, sag mal so, okay, diese Do's and Don'ts. Aber tatsächlich gibt es Dinge, die man natürlich vielleicht weniger Dinge wie, ich meine, du sollst nicht nach rechts oder nach links gehen oder so, irgendwelche abergläubischen Sachen, das würde ich jetzt mal nicht so, das kann man, glaube ich, auch überall nachlesen. Ich meine, es gibt ja so einen Klassiker, wie zum Beispiel mit dem Nasenschnäuzen, während man isst, das ist, glaube ich, aber auch in anderen, in Indien oder so, das sind so solche Dinge, die man vielleicht beachten, das wie gesagt, das kennt man so auch. Was sollte man mitnehmen? Ja klar, also es kommt auf die Art und Weise an, wie man reist, ob man jetzt da für 2-3 Wochen in einem Land ist und dann als Tourist unterwegs ist. Es ist ja weniger so, dass ihr dann zusammenarbeiten müsst. Und Zusammenarbeit erfordert ja natürlich eine andere Art von Kontakt und auch Vertrauen schaffen. Es geht ja um dieses Vertrauen. Und Vertrauen ist ja die Basis eines gut miteinander Arbeitens. Und wie schaffe ich Vertrauen? Und das ist, dann muss man schon eine Beziehung aufbauen. Das sind sehr beziehungsorientierte alle drei Länder.
Das heißt, was würde einen da erwarten? Also wenn man jetzt sagt, Beziehung aufbauen, was würde einen da erwarten? Wie viel Geduld muss man mitbringen und was kommt da so auf einen zu? Kaffee trinken reicht wahrscheinlich nicht, ne?
Das ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, ob du nach Japan oder China oder Korea. Bleiben wir mal bei China. Also bei China ist es schon so, auch vielleicht dadurch, dass es so viele Themen gibt, die auch so ein Misstrauen hervorrufen, vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit. Oder was ihr auch gesagt habt, ja, warum ist das bei China nicht so, dass das so in ist? Ne, auch Popkultur, warum schafft China auch, jetzt abgesehen von diesen ganzen politischen Sachen, teilweise bei den Leuten so ein gewisses, ja, so eine Zurückhaltung. Wie schaffe ich das? Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich der Person gegenüber auch positiv gegenübertrete und denke, ja, die meint das jetzt auch gut in dem, was sie sagt oder nicht sagt. Wie schaffe ich das? Das Thema Essen ist das A und O. Das heißt, es wird sehr, sehr viel, das ist auch in Korea so und in Japan weiß ich jetzt nicht so, vielleicht weniger, aber dieses mit gemeinsam erstmal miteinander essen gehen. Während des Essens viel ausgehen, essen, trinken, wird dann teilweise auch Alkohol trinken, wird dann natürlich viel gesprochen und dann wird eigentlich so gecheckt, was für eine Privatperson bist du, was steckt in dir drin. Mhm. Und dann wird auch entschieden, kann ich jetzt mit dir Geschäfte machen oder nicht? Also im gewissen Sinne kennen wir das tatsächlich. Man sagt immer, die Deutschen brauchen das jetzt oder wir Deutschen brauchen das jetzt so nicht. Wir trennen das sehr stark, Person und Berufliches. Aber meine Erfahrung jetzt auch über viele Jahre ist das natürlich auch nicht ganz so. Es hängt sehr viel mit der Person. Das haben wir jetzt auch alle gemerkt mit der virtuellen Arbeit, wie schwer das ist, wenn man kein Gefühl für die Leute hat, wie schwer es dann ist, Vertrauen zu schaffen. Und das ist natürlich noch schwerer, wenn ich auch mit einer Menschen aus einer ganz anderen Kultur zusammentreffe und die dann noch die Kameras aushaben, je nachdem, aber auch das Englisch anders ist und ich ihm begegne und vielleicht eine andere Körpersprache, spielt ja eine Riesenrolle, Augenkontakt, Nicht-Augenkontakt, das sind alles so Dinge, die man dann durchnimmt und natürlich auch das, was wir jetzt mit den Hierarchischen, wie begrüße ich nicht, wenn ich nach China komme, wie werde ich gesetzt, das ist auch in Japan und in Korea so, diese indirekte Sprache ist auch bei allen gleich, aber sehr unterschiedlich noch in der vielleicht Ausprägung. Und was wir nicht so können, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für den beruflichen oder wenn man verstärkt auch so mit den Ländern zu tun haben möchte, dass man lernt, einige können zur Natur aus, andere müssen vielleicht ein bisschen mehr lernen, dass man auch zwischen den Zeilen zu lesen, Zeichen zu lesen. Reading the air, das Nichtgesagte zu verstehen, weil das ist das Hauptthema schlechthin. Und das ist in allen drei Ländern so. Dann gibt's natürlich so Dinge wie ganz praktische Tipps, die man geben muss. Wir wissen ja alle, dass China hat ja die Firewall. Wie funktioniert das in China dann auch als Unternehmer oder wenn ich da beruflich unterwegs bin, wie kann ich kommunizieren? Mit meinem Unternehmen zu Hause, aber mit den Leuten untereinander. Also in den internationalen Hotels ist das kein Problem, aber außerhalb funktioniert eigentlich dann ja nichts mehr. Also dann muss man auf jeden Fall dieses WeChat haben in China. Das ist auch das Tool, mit dem man alles regelt, Bezahlsystem und so. Also China ist WeChat. In Korea und in Japan gibt es eigene Instant-Messaging-Dienste. Da gibt es auch mit WhatsApp. Aber die funktionieren auch alle da. Aber trotzdem, wenn man jetzt so ein bisschen mehr ich hatte ja auch gesagt, das ist sehr beziehungsorientiert und diese Chat-Form der Kommunikation ist sehr beliebt in all diesen Ländern. Weil es hat sowas ein bisschen Informelles, ein bisschen mehr Freundschaftliches. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Tools. Dann kann man ja sagen, okay, jetzt für Japan lade ich mir Line hoch oder und China auf jeden Fall WeChat muss.
Man regelt Arbeitssachen über das gleiche Tool wie private Nachrichten, weil bei uns in Deutschland ist ja sehr strikt getrennt, habe ich das Gefühl. Da gibt's für jede Art von Kontakt eine extra App.
Ja. Das ist einer der Riesenunterschiede und das kannst du auch übertragen auf das Miteinander. Es gibt nicht so eine Grenze zwischen privat und den beruflichen. Also
man wird komplett vereinnahmt, würde das ja heißen, oder?
Ja, das ist deine Wahrnehmung. Das hat natürlich, die andere Wahrnehmung ist anders. Das hat ja nichts. Das gibt natürlich schon auch Grenzen und die sind natürlich unsichtbarer und nicht ganz für uns so, die kann man sehr mit sehr viel Erfahrung und manchmal auch. Ich übersehe die auch. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man, man kann sich auch ein bisschen entspannen zum Teil, weil auch für Japan oder so gilt es, wenn die Beziehung stimmt, tatsächlich, man hat irgendwie eine Beziehung aufgebaut, ist das jetzt auch nicht so schlimm, also sogenannte, dass man irgendwelche Fettnäpfchen tritt oder nicht. Mhm. Das habe ich eigentlich in den ganzen Jahren noch nie erlebt, dass es wegen so einer Sache, ob ich jetzt mal irgendwie trinke, ohne dass die anderen trinken oder so gewisse Dinge, dass ich dann deswegen das Geschäft beendet wäre oder so. Das müssen schon andere Dinge passieren. Aber diese Trainings sind halt ganz gut und man will ja immer erfolgreich sein und langfristig und auch vertrauensvoll und dass eine gute Qualität kommt und das hilft alles. Zum Beispiel, dass man scheinbar für uns, wir nennen das privat, aber es ist natürlich nicht privat, die privaten Tools nutzt, um miteinander zu kommunizieren. Mhm. Also ich kenne das sehr viel, wenn mit chinesischen Unternehmen oder auch wenn größere Projekte sind, dass dann läuft eine Kommunikation über WeChat und gleichzeitig läuft eine Kommunikation über MS Teams oder E-Mail. Also in den ganzen Ländern, also Japan ist ein bisschen eine Ausnahme, muss ich dazu sagen, aber in vielen Ländern, also nicht nur da, auch in Indien oder so, ist es so, dass E-Mail fast eher nur, also in China auf jeden Fall, ist eher was, wo man mit westlichen Menschen kommuniziert. Selber verwendet man das eigentlich gar nicht. Also da läuft alles über WeChat. Ja. Und das zeigt dann eine Kompetenz, wenn du das auch verwenden kannst. Und zwar auch in dem richtigen. Ja, da muss man halt sehr, dann, das ist auch eine eigene, wie ein eigener Unterricht, den man, auch eine Art von Kommunikation, die man dann lernen sollte, ja.
Mhm. Ja. Ja, klingt extrem spannend und nach viel Stoff zum Lernen, bevor man da tatsächlich hingeht und etwas mehr macht als Urlaub, auf jeden Fall. Jetzt Überleitung zu deinen Buchempfehlungen. Vielleicht sind es Bücher, die uns diesen Themen etwas näher bringen, dass wir irgendwie fremde Länder noch ein bisschen besser verstehen. Keine Ahnung. Wir freuen uns auf deine Buchempfehlung, Barbara.
Ja, ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, ne, als sie mich angefragt haben. Weil ich habe natürlich, wie du sagst, ich lese sehr gerne, ich lese sehr viel. Auch das, was mir gefällt, muss nicht unbedingt allen anderen gefallen und muss dann auch nicht besonders vielleicht auch hilfreich sein. Und deswegen hatte ich mir so ein paar Gedanken gemacht, was vielleicht für jedes Land so ganz hilfreich ist und auch so ein bisschen breiter. Also ich meine, klar, Die Räuber vom Yangshan-Moor ist ein tolles Buch. Es ist aber, glaube ich, vor 100 Jahren das letzte Mal ins Deutsche übersetzt worden, ist im Inselverlag erschienen. Also wenn man ziemlich freakig drauf ist, kann man das lesen. Also ich lese das, weil man muss dazu sagen, das ist auch strategisch und man kann auch hier wieder den Bogen in die heutige Zeit. Das war das eines der Lieblingsbücher von Mao Zedong. Okay. Weil es gibt auch viele Strategien, ne, da drin. Aber okay, das braucht man jetzt vielleicht. Kann man gerne lesen, wenn man China für Fortgeschrittene. Wo ich damals mit angefangen habe, oder eines der Bücher, das war in den 80er Jahren, das finde ich immer noch ganz, ganz toll, um so ein bisschen auch ein Gefühl zu bekommen für dieses Land und Verständnis. Wer ist da jetzt eigentlich an der Macht? Wie ist das strukturiert? Was hat das Land für eine Geschichte? Weil ich natürlich schon noch, ihr habt das ja vielleicht auch von meinem Hintergrund, finde, dass die Geschichte, die Politik, die Kunst und Kultur auch für Verständnis von, wie arbeite ich, eine große Rolle spielt, finde ich sehr, immer noch sehr schön. Das Buch Die wilden Schwäne, kennt ihr vielleicht, von Jung Chang. Kann das ja auch schreiben. Ihr schreibt das, glaube ich, auch auf, ne? Die dann geschrieben werden.
Ja, ja. Also keiner muss sich hier Sorgen machen. Wir stellen die Bücher rein und ein Link kommt dazu, also wo ihr das Buch auch findet.
Ist ein richtiger Schmöker. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, da geht's, sind drei Frauengenerationen. Das fängt in der chinesischen Kaiserzeit an. Das heißt, die Oma, die Mutter und die Tochter. Aus Sicht der Tochter wird das beschrieben. Das endet dann so ungefähr in der Kulturrevolutionzeit, das heißt in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und beginnt dann also Anfang des 20. Jahrhunderts, 1900 so mit der, und dann, da sieht man auch dieses, ist natürlich auch, wir sind ja sehr von unserer hier in europäischen Geschichte geprägt. Da lernt man auch viel über, vielleicht über, wird natürlich auch mit Japan spielt da eine Rolle. es ist total spannend, finde ich, gut zu lesen. Also das gibt's auch aus Taschenbuch, glaube ich, heute.
Das klingt toll. Ja.
Um so ein bisschen dieses Wirtschaftsthema, da habe ich mir auch gedacht, da kann man jeder schauen, was einem so gefällt. Da gibt es unglaublich viel, auch immer aktuell. Aber gibt es vielleicht zwei Sachen, die ich empfehlen würde. Das eine ist, weil es auch so ein bisschen diese Geschichte beschreibt, deutsch-chinesische Verbindung. Und da spielt dieses Unternehmen VW eine große Rolle. Es waren somit die Pioniere, die ersten, die nach der Öffnung in China ein Werk aufbauen durfte. Und da gibt es ein ganz witziges Buch vom letztes Jahr. Das ist Felix Li, China, mein Vater und ich. Über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Li aus Wolfsburg damit zu tun hat.
Das gibt's auch als Hörbuch, glaube ich.
Ja?
Ja, also wir stellen auf jeden Fall die Links rein.
Ja, und für die KI-Freunde gibt's also der Klassiker, auch wenn man Science-Fiction mag, sind natürlich die Drei Sonnen oder das Three-Body-Problem, was auf Netflix auch verfilmt wurde. Und da gibt's auch mit einem der Digitalisierungsexperten da ein Buch über künstliche Intelligenz ist zusammengeschrieben worden mit dem Autor von den Drei Sonnen. Die haben mal so Szenarien durchgespielt, wie diese Technologien, wenn die sich weiterentwickeln, was das für Folgen haben kann für den Rest der Welt. Das ist also Artificial Intelligence, Superpowers, China oder auf Deutsch AI, Superpowers, China, Silicon Valley und die neue Welt. Ordnung. Der Autor heißt Kai Fu Li, das ist, glaube ich, ursprünglich ein Hongkong-Chinese, der für Google und gearbeitet hat. Ja, das ist, sagen wir mal jetzt, eine chinesische Richtung. Ich kann euch noch natürlich ganz, ganz viele andere nennen, aber vielleicht mache ich da jetzt mal Schluss. Ja, ich meine auch Südkorea, wenn das jetzt eingeht, da ist ja so viel, aber ein sehr prägendes Buch, was ich ist, also die auch die ist schon seit 2016, glaube ich, hier. Und das ist die Han Kang, die Autorin. Das ist, glaube ich, auch Leuten bekannt, die eigentlich gar nichts mit Asien zu tun haben. Und da fand ich ganz toll das Buch Die Vegetarierin. Das hat auch so dieses Frauenthema. Und es ist auch noch ein Punkt, der immer wieder kommt, auch gehört auch zu einer China oder Korea oder Japan. Vorbereitung ist ja das Thema Essen. Und es ist weit hergegriffen, aber zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen den drei Ländern. Ich würde mal sagen, als Vegetarier, man denkt ja, es wird sehr, sehr viel Gemüse gegessen in Asien, in der ostasiatischen Küche. Mhm. Aber Korea ist ein echtes Fleischland. Und es ist schwierig als Vegetarier, auch wenn man als Unternehmer dahin geht und als jüngere Menschen sind das ja oft Vegetarier. Es ist sehr, sehr eine große Herausforderung, weil das Essen ja auch so eine zentrale Rolle spielt. Man geht gemeinsam essen. Bin ich dann unhöflich? Und ja, es ist so eine ganz praktische Herausforderung. Aber das Buch hat natürlich nichts damit zu tun, wo finde ich in Südkorea vegetarische Kost, sondern die Protagonistin entscheidet sich von einem Tag auf den anderen Vegetarier zu werden. Es geht um Selbstfindung und ja, wie gehen die anderen damit um? Man lernt was über Familie und was ich auch gesagt habe, das spielt eine große Rolle, Hierarchien, finde ich eine gute, also meine Empfehlung für Südkorea. Und ja, Japan, mein Gott, das ist ja, hast du ja auch, Anne, gesagt, schon sehr lange Filme, japanische Mode. Also ich meine, Mode war ja, japanische Mode, glaube ich, das war ja lange, Kosmetik, Shiseido, jeder hat so sein eigenes Bild, Design vor allen Dingen, glaube ich, hatte jeder sein Bild vor Augen und Literatur, es gibt natürlich diese ganz klassischen, auch da gibt es den Ueda, den Nobelpreisträger für Literatur, ist schon nach Japan gegangen. Aber ich wollte eigentlich ein Buch, was gar nicht, ist ähnlich wie Felix Li, was gar nicht rein japanisch ist, sondern ich finde die Bücher ganz toll, ist von einer, wir nennen mal es österreichischen Japanerin, japanischen Österreicherin, Milena Michiko-Flasar. Und da würde ich gerne vorschlagen, Herr Kato spielt Familie. Das finde ich ganz witzig, das Buch. Man lernt auch eine Menge über Japan. Vielleicht kennt ihr das Buch auch schon. Und ja. Es geht ja darum, dass Herr Kato ins Rentenalter eintritt. Und das kennen ja hier viele auch. Ist auch ein universelles Thema, würde ich sagen. Was macht man, wenn man in Rente geht? Und Herr Kato hat keine Familie und lernt dann nochmal, so gibt Agenturen, die den dann vermitteln als Opa und in verschiedene Rollen. Das wäre jetzt mein Japan-Tipp.
Das kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur oben Erde, unten Himmel.
Das ist auch sehr witzig.
Aber das
ist sehr
witzig. Ja, das ist auch so toll. Aber das kenne ich jetzt noch gar nicht.
Das habe ich jetzt nicht vorgeschlagen, weil es auch eine Frau, die Protagonistin ist, die ja Tatortreinigerin wird.
Ja.
Das ist auch sehr witzig. Aber das hier, da geht es halt um einen älteren Mann. Deswegen dachte ich, das ist auch immer was anderes. Ein bisschen ausgeglichen.
Ja, finde ich ganz arg schön. Und jetzt muss man, das dürfen wir jetzt aber nicht vergessen zu sagen. Also, wer jetzt sagt, oh mein Gott, das sind ja so ganz unterschiedliche, tolle asiatische Bücher, also die zumindest sich dieses Themas annehmen, der sollte spätestens freitags immer auf den LinkedIn-Account von der Barbara gucken, weil da gibt es immer Buchempfehlungen. Und das macht sie schon sehr lange. Und diese Liste an Büchern, die es da gibt, die ist unglaublich faszinierend. Also wer irgendetwas über Asien lesen will, aus Asien, ja, was auch immer, der sollte da freitags hingucken, weil diese Bücherliste, die ist richtig gut. Manchmal sind auch Hörbücher dabei, manchmal sind auch Filme mit dabei oder Serien. Das ist ganz unterschiedlich, aber vorrangig Bücher. Ja, ich würde mal sagen, 8 von 10 Empfehlungen bei dir sind Bücher, gell?
Und dann auch eine breitere, vielleicht auch in die Wirtschaftsrichtung und ich glaube für jeden Geschmack.
Ja, also
von Krimi bis Romanen.
Genau.
Alt,
genau.
Neu. Ja.
Ja, also das ist so eine tolle Mischung. Bin großer Fan. Insofern folgt einfach mal Barbara auf LinkedIn. Wir stellen ihren Account auch hier rein, sodass ihr das einfach beobachten könnt. Es ist eine schöne Inspiration, viele, viele Überraschungen. Ihr habt so ein bisschen das Buchplausch-Feeling, ja? Also, weil es ist jedes Mal so, oh, was wird denn da jetzt empfohlen? Was kommt als nächstes? Insofern, ja, guckt da halt einfach mal rein. Genau. An dieser Stelle sagen wir jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mal so ein bisschen mitgenommen hast in die, ja, nach Ostasien, sage ich jetzt mal, einfach in eine andere Welt. Und ja, also ich bin sowieso neugierig, ich hoffe ihr auch. Anne, du bist auch neugierig, also insofern.
Ja, nicht alltäglich.
Also lest da einfach mal rein, hört uns sowieso schon mal immer weiter zu, bleibt neugierig, wer das nächste Mal unser Gast ist. Ja, und vielleicht taucht ihr einfach jetzt auch, falls ihr das noch nicht eh schon gemacht habt, so wie Anne und ich, in die asiatische Buchwelt ab und guckt mal, was es da alles so gibt. Genau. Verfolgt uns gerne. Ihr könnt uns auch einfach abonnieren und dann kriegt ihr immer einen Hinweis, wenn die neueste Folge da ist. Wir würden uns freuen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne. Ihr könnt euch bei uns direkt melden, wenn ihr zu Barbara und dem, was sie tut, Fragen habt, dann könnt ihr sie auch direkt kontakten, weil der LinkedIn-Account ist ja drin. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Danke, Barbara.
Ja, vielen Dank euch.
Ciao, Anne. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.